Hallo zusammen bei dieser Folge. Ich mache heute, man mag es nicht glauben, mal wieder eine Einzelfolge. Also nur ich werde sprechen. Das ist so unglaublich lange her, wenn ich mich entsinne. Ich weiß es nicht, wann ich eine Einzelfolge aufgenommen habe ohne einen Gast. Und dieses Thema, es schwingt schon die ganze Zeit immer mit und ich denke, wann nehme ich das endlich auf? Ich möchte es eigentlich seit, ja, gefühlt Jahren aufnehmen und es ist einfach so viel passiert in den letzten beiden Jahren, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin und ich muss ehrlich sein, der Podcast ist etwas in den Hintergrund gerückt. Und ja, so ist das immer weiter nach hinten gerutscht, das Thema. Also ich sage jetzt erstmal das Thema. Es geht um Regeln. Regeln, warum sind sie wichtig? Warum vielleicht auch nicht? Also darum soll es heute gehen. Aber erstmal mag ich erzählen, was eigentlich so in den letzten zwei Jahren passiert ist. Es ist unglaublich. Es sind einfach super viele Bücher entstanden zum Thema Sprache, zum Thema Eingewöhnung, bedürfnisorientierte Eingewöhnung, zum Thema herausforderndes Verhalten, jetzt ein neues Buch, Haltung zeigen für demokratische Werte. Die Akademie mit Katrin zusammen hat sich wahnsinnig entwickelt. Wir wachsen und wachsen, haben eine feste Mitarbeiterin. Wir haben mittlerweile 20 Referentinnen oder Multiplikatoren für bedürfnisorientierte Pädagogik, die alle unterwegs sind, in der Welt vielleicht sogar, aber vor allem natürlich in Deutschland, in den verschiedenen Bundesländern. Also man kann auf der Webseite bo-pädagogik.de kann man auch wirklich so eine Karte sehen, so eine Deutschlandkarte, wo es überall die Multiplikatoren gibt. Also da sind wir ganz glücklich, weil wir richtig viele Aufträge einfach abgeben können. Was ist noch passiert? Wir haben jetzt auch die BOP-Fachkraftausbildung ins Leben gerufen. Da sind auch schon zwei Durchgänge jetzt durch. Da wird es einige mehr geben. Also da könnt ihr euch auch informieren auf der Webseite. Das heißt, BOP-Fachkräfte bilden wir aus. Wenn ihr Fachkräfte in der Kita, in der Praxis konkret seid, dann ist das genau richtig für euch. Manche sind aber auch Fort- und Weiterbildnerinnen oder in anderen Kontexten unterwegs. Da empfiehlt sich das genauso. Ja, das ist passiert. Es ist noch vieles andere passiert, aber einfach um mal so ein paar Sachen zu nennen. Ich bin natürlich auch viel unterwegs für Vorträge und Fortbildungen, meine Evaluationen, die ich mache, Evaluationen in Kindertagesstätten, wo ich ja immer die Interaktion zwischen Fachkraft und Kind beobachte und nach einem standardisierten Verfahren und dann in eine Auswertung gehe. Das ist auch immer sehr aufregend, muss ich sagen. Emotional auch herausfordernd. Es gibt wunderschöne Momente, es gibt sehr herausfordernde Momente. Es gibt natürlich die Momente, wo ich auch eine Information zur Kindeswohlgefährdung machen muss und dann den ganzen Prozess durchlaufen muss, an die Leitung das zu melden, eine Feststellung zu machen, eine Ressourcenabwägung zu machen und dann Maßnahmen mit den Einrichtungen zu besprechen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr aufregend. Das habe ich jetzt aber abgegeben. Das werde ich nicht mehr machen, weil es einfach zu viel ist. Also ja, im letzten Jahr habe ich auch gemerkt, es ist alles zu viel und bin wirklich in eine Krise geraten, weil es viel zu viel war. Das heißt, ich werde jetzt auch wieder versuchen, Dinge abzugeben und ein bisschen ruhiger zu machen. Deshalb habe ich diesen Moment gefunden, um heute mal wieder eine Einzelfolge zu machen. Ich freue mich so sehr. Und genau, eine Sache vielleicht noch. Am 20. September gibt es den BOP-Fachtag. Ein Online-Fachtag. Das ist der erste große Fachtag, den wir ausrichten. Von der BO-Akademie. Und da wird es diesen ganzen Tag um die bedürfnisorientierte Pädagogik gehen. Und wir haben so wundervolle Gästinnen dabei. Und also WorkshopleiterInnen und eine tolle Vortragende. Also Katrin und ich halten einen Vortrag. Und dann Dr. Andrea Touris, das ist die Herausgeberin von dem Buch Das schwierige Kind. Sie wird auch einen Vortrag halten zu der Frage, wie ist die Anschlussfähigkeit eigentlich der bedürfnisorientierten Pädagogik an die Kindheitspädagogik? Darum bemühen wir uns ja jetzt seit drei Jahren, eine Anerkennung zu erhalten, dass eben die bedürfnisorientierte Pädagogik nicht irgendwie Scharlatanerie ist oder eine Modeerscheinung, sondern dass es halt wirklich fundiert ist und einfach super gut erklärbar mit kindheitspädagogischen Erkenntnissen. Darüber wird sie einen Vortrag halten und dann haben wir ganz viele tolle Workshop-Leiterinnen, die ich jetzt nicht alle hier aufzählen kann, aber ja, zum Beispiel Hergen Sasse oder Helia Schneider oder Corinna Scherwart, Christine Füchtenschneider und viele mehr. Also schaut euch das auf der Webseite an und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
Ja, brauchen Kinder Regeln? Das ist ja so, ne? Oft so eine Aussage, so wie Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Regeln. Ne? So, das ist oft so eine Aussage, die relativ pauschal ist, finde ich. Und ich wollte da mal ein bisschen näher reingehen. Was heißt denn eigentlich Regel? Regel ist so eine Beschreibung dessen, wie ein Verhalten sein soll in einer bestimmten Situation. Und was wir alle gelernt haben, zum Beispiel in der ErzieherInnenausbildung, es gibt die formalen Regeln, also das sind Regeln, die wirklich aufgeschrieben sind. Also die wir festhalten können, die stehen irgendwo. Und zum Beispiel, ich unterschreibe vielleicht als Erzieherin ja auch einen Vertrag, da stehen dann vielleicht auch Verhaltenskodexe drin. Ne? Also ich bin verpflichtet, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Das ist ja dann wie so eine Art Regel vielleicht auch. Es gibt die Regel, dass ich eben achtsam mit den Kindern sein muss, auf die Bedürfnisse achten und gewaltbewusst handeln zum Beispiel. Ne? Also das könnte eine festgeschriebene Regel sein, etwas, was ich unterzeichnet habe. Bei den Kindern ist es oft, dass aufgeschrieben wird, auch manchmal aufgemalt. Wir hauen nicht oder sowas. Ne? Also es gibt ja so Regeln, die man dann auf so Bildern meistens darstellt. Das sind so formale Regeln, die sind wirklich aufgeschrieben. Also die wissen wir auch. Aber es gibt viel, viel, viel mehr informelle Regeln. Und diese informellen Regeln sind all die Regeln, die wir alle wissen, dass es die gibt, aber dass sie nicht aufgeschrieben sind. Also das ist so ein, das ist halt so, so gefühlt. Ne? Also zum Beispiel in der Kita ist das klar, dass die Kinder ihre Straßenschuhe ausziehen und auch die Erwachsenen. Und irgendwie entweder barfuß, meistens nicht barfuß leider, aber sockig, meistens leider auch nicht sockig, sondern in Hausschuhen eben reingehen. Ne? Aber klar ist, informelle Regel, Schuhe ausziehen. Was auch Sinn macht, weil wenn es draußen regnet und matschig ist und so, dann hätte man den ganzen Dreck da drin. Das heißt, das ist so eine Regel, die ist irgendwie da, aber die steht jetzt nirgends so richtig. Ne? Oder auch die Regel, wir setzen uns alle hin beim Essen. Und das ist nicht, weil das irgendwo steht. Vielleicht gibt es das auch als formale Regel, aber das ist etwas, was sich einfach so einbürgert, weil es halt vorgelebt wird und alle machen das so. Ne? Im Stehen essen, ja, isst man vielleicht in Bistros oder so, aber in der Kita ist es eigentlich so, dass das klar ist, dass sich einfach alle hinsetzen beim Essen. Das heißt, die informellen Regeln, die werden so ein bisschen so weitergegeben, wie es eben vorgelebt wird. Ne? So macht man das. Das kenne ich zum Beispiel auch von den Auszubildenden, die ich ja auch mal begleitet habe, dass die eben die Regeln, die gelebt werden, von Vorbildern einfach übernehmen. Ne? Das ist so, das macht man so. Ich habe ja am Anfang diese Frage gestellt von brauchen Kinder Regeln? Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Grenzen. Es gibt sowieso Regeln. Also wir haben Regeln, die uns umgeben und die eben zum Teil gar nicht wirklich festgeschrieben sind, sondern die wir ständig einhalten. Und wenn wir die nicht hätten, dann würde es relativ chaotisch werden, vielleicht auch. Der Klassiker ist ja das Beispiel auf der Straße. Ne? Wenn wir da die Ampeln nicht hätten, wenn wir da nicht die Kreisverkehre hätten, die sagen, immer rechts rumfahren. Im Kreisverkehr würde es ganz schönes Chaos geben. Und dann, wenn es eben diese Regeln nicht gäbe, dann würden die sich dann trotzdem irgendwann entwickeln, weil es einfach das Zusammenleben erleichtert. Das heißt, die Frage ist erstmal nicht, brauchen wir Regeln oder sollten wir die weglassen, sondern die sind eh da. Und die Regeln an sich sind auch etwas, was einfach Orientierung geben kann. Und Orientierung ist ja ein ganz, ganz wesentliches Bedürfnis von uns Menschen auch. Ne? Also das wird häufig vergessen in der bedürfnisorientierten Pädagogik, dass Orientierung und Struktur und Führung und sowas auch Bedürfnisse sind. Also das zum Beispiel, wir nutzen ja oft das Konzept von Klaus Grawe als Bedürfnistheorie. Und da sind genau Regeln auch eine Form, also nicht Regeln an sich, aber Orientierung ist ein Bedürfnis. Das heißt, eine Regel kann ja auch eine Orientierung bieten. Zum Beispiel die Regel ist, der Morgenkreis findet immer vor, also immer statt, wenn die Glocke klingelt oder sowas, ne? Dann ist das ja auch eine Art von Regel irgendwie. Eine informelle Regel, aber ist eine Regel. Da kann ich mich dran festhalten. Das ist sowas von besonders Kinder, die hochsensibel sind oder die dann eine starke Struktur brauchen. Da sind ja Kinder auch sehr unterschiedlich. Dann gibt mir das Sicherheit. Dann weiß ich einfach, ah, okay, jetzt klingelt. Ich weiß auch immer, wenn der Zeiger da ist, dann klingelt die Glocke und dann findet der Morgenkreis statt und das gibt mir Halt. So. Das heißt, Regeln können auch wirklich eine Struktur geben und eine Orientierung bieten und das tut mir dann gut, sozusagen. Und für mich ist nicht die Frage, brauchen wir Regeln oder sind Regeln sinnvoll, sondern eher zu sagen, ja, wir haben Regeln und es werden vielleicht auch Regeln aufgestellt in der Kita. Die Frage ist nur, was passiert eigentlich, wenn Regeln nicht missachtet werden? Ich finde, die Frage sollte nicht lauten, brauchen wir Regeln, sondern eher, was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden? Ich finde, das ist der Knackpunkt, wo es eben kippt zu, sind wir achtsam oder nicht? Also sind wir feinfühlig oder nicht? Sind wir verletzend oder nicht? Das ist der Knackpunkt. Was passiert, wenn Kinder sich nicht an Regeln halten? Ich finde, genau an dem Punkt zeigt sich pädagogische Qualität. Nämlich, dann sind wir nämlich in einem Konflikt. Ich möchte als Fachkraft vielleicht eine Regel durchsetzen oder ich möchte an eine bestimmte Struktur erinnern und das Kind möchte etwas anderes und braucht etwas anderes und zeigt von den Gefühlen vielleicht auch sowas wie Wut. Und genau das ist der Knackpunkt, wo es aus meiner Erfahrung auch als Evaluatorin für Beziehungsqualität dann sich zeigt, wie gut die Qualität ist einer pädagogischen Beziehung. Denn es entsteht ein Konflikt zwischen der Fachkraft und dem Kind. Und da zeigt sich, wie gleichwürdig ist diese Beziehung wirklich? Und wie gut kann ich das aushalten, dass ein Widerstand entsteht? Wie reflektiert bin ich dann? Wie gut kann ich mich selber regulieren als Fachkraft? Und wie kann ich auch hier, also nicht nur den Konflikt zwischen zwei Kindern gut moderieren, sondern auch den Konflikt zwischen dem Kind und mir letztlich moderieren und gleichwürdig begleiten. Denn wenn mir das Licht gelingt und ich ganz viele Glaubenssätze plötzlich in mir hochploppen, ne, also wenn das Selbst-Ich aktiv wird, so nennen wir das ja mittlerweile in der bedürfnisorientierten Pädagogik, das ist der vierte Grundpfeiler, das Selbst-Ich, da kommen sozusagen Erinnerungen vielleicht aus meiner eigenen Kindheit hoch von, oh, immer wenn ich mich nicht an Regeln halte, dann wurden die Erwachsenen richtig streng. Oder Fehler machen ist nicht okay. Also das heißt, ich darf auf keinen Fall gegen Regeln verstoßen, weil dann kriege ich richtig Schimpfe. Und solche Erinnerungen können natürlich, so unbewusste Erinnerungen können hochploppen, wenn so ein Kind dann eben so eine Regel nicht einhält. Und da zeigt sich eben, wie stark ist die Fehlerkultur. Wie gut kann ich damit umgehen, wenn ich eben keine Resonanz bekomme, ne? Wenn das Kind nicht reagiert, nicht tut, was ich möchte. Und an der Stelle möchte ich ein wenig sozusagen Verständnis schaffen, was alles dazu führen kann, dass Kinder sich nicht an Regeln halten. Aber erstmal noch vorab, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht gut regulieren kann als Fachkraft, wenn ich das nicht gut moderieren kann, den Konflikt, und wenn diese Erinnerungsstimmen so laut sind und meine Wut so hochkocht in mir dann deshalb, dann passiert es eben, dass leicht Verletzungen entstehen. Also Verletzungen, grenzverletzendes Verhalten, dass ich dann beginne zu schimpfen, zu drohen, vielleicht sogar zu strafen, dass ich dann beginne, Mahnungen auszusprechen, wenn du jetzt nicht sofort hilfst aufzuräumen, dann darfst du nicht mehr hier spielen oder sowas. Ne? Das sind dann solche Strafen, die ich dann androhe, weil ich einfach hilflos werde plötzlich. Ich habe kein Handwerkszeug vielleicht als Fachkraft. Wie gehe ich jetzt denn damit um, wenn das Kind sich nicht an diese Regel hält? Das ist ja auch eine Ohnmachtssituation. Wie gehe ich denn mit Ohnmacht in dem Moment eigentlich um? Kann ich die aushalten, eine Form von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, oder muss ich die bekämpfen, weil ich darf auf keinen Fall ohnmächtig werden? Genau, und um jetzt ein bisschen in die Einfühlung zu gehen, wie ich schon sagte, ist es mir jetzt wichtig, einmal darüber zu sprechen, was alles Gründe sein können, warum so Kinder sich nicht an Regeln halten. Denn wenn wir von der bedürfnisorientierten Pädagogik ausgehen oder vom humanistischen Menschenbild insgesamt, dann sagen wir ja immer, jedes Verhalten eines Menschen, eines Kindes hat einen guten Grund. Und es ist immer ein Versuch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, wir können davon ausgehen erstmal, oder das ist meine tiefe Überzeugung, dass auch wenn ein Kind eine Regel nicht einhält, das immer einen Grund hat und nicht, und das ist eben der Glaubenssatz, der hochkommen kann, es nicht das nicht einhält, um mich zu ärgern, um zu provozieren, um auszutesten, um, ne, also das sind lauter so Glaubenssätze, die wirklich aus der Verbindung holen, die lassen uns nicht in der Verbindung bleiben, sondern reißen uns heraus. Und genau, jetzt mag ich mal auflisten, was so Gründe sein können, warum eigentlich Kinder sich nicht an Regeln halten. Ja, und da beziehe ich mich jetzt mal auf unser Buch Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten. In der neueren Auflage ist das auf Seite 30. Da gibt es verschiedene Gründe, warum ein Kind eben nicht kooperieren kann. Warum es eben sich nicht an die Regeln halten kann. Und das kann erstens sein, dass ein Kind einfach überfordert ist. Es ist überfordert, es kann einfach gerade nicht mehr. Das heißt, es kann auch nicht mehr kooperieren, es ist einfach müde, gestresst. Das heißt, es sind bestimmte Bedürfnisse ja auch nicht erfüllt. Es kann einfach nicht mehr mitmachen. Das kennen wir vor allem, wenn wir Mütter sind oder Väter. Wenn ein Kind, wenn eigentlich die Regel ist, nach dem Abendessen geht's ins Bett und das Kind macht einfach nicht mit. Es zieht sich nicht aus, es kann nicht mehr. Und dann braucht es einfach die Führung, die elterliche Führung, die das Kind liebevoll nehmen, auch wenn es sich weigert, in die Führung zu gehen und zu sagen, ich weiß, du bist jetzt müde. Das heißt, das Kind kann sich dann an diese Regel in dem Moment nicht halten. Der zweite Grund ist, wenn ein Kind sich nicht verstanden fühlt, wenn es selbst das Gefühl hat, du siehst mich überhaupt gar nicht. Also du willst gar nicht verstehen, wie es mir eigentlich gerade geht. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, denn ich kann nicht verlangen, also wenn wir wieder auf diesen Punkt zurückkommen, dass wir davon ausgehen, dass wir dann als Erwachsene in einem Konflikt mit dem Kind sind, dass wir dann nur sagen, es geht jetzt nur darum, was ich möchte als erwachsene Person. Ich will jetzt die Regel durchsetzen. Sondern auch zu verstehen, was ist denn das Gegenüber, was hat das denn für eine Position, das Kind, weil sonst bin ich in einem Machtungleichgewicht. Dann setze ich mich mit dem Regeldurchsetzen über das Kind, anstatt zu benennen, was eigentlich gerade beim Kind los ist. Ja, also das gibt zum Beispiel, ne, verschiedenste Sätze, die genau das beschreiben, wie zum Beispiel Klaus Kokemore, der sagt, folge dem Kind, bevor, wenn du willst, dass es dir folgt. Das ist genau das. Bevor es möglich ist, dass ein Kind sich an eine Regel hält oder mir zuhört oder kooperieren möchte, möchte es erstmal davon ausgehen können, dass wir es auch hören und sehen. Na, also das kann ja sein, dass das Kind zum Beispiel auch gerade im Spiel vertieft ist und wir dann wollen, dass es jetzt irgendwie eine Regel einhält von jetzt ist aufräumen, jetzt ist irgendwas. Und es geht aber gerade gar nicht, weil es so mit etwas anderem beschäftigt ist und das ziemlich unfair auch ist, dann einfach zu sagen, ja, so, nee, jetzt ist aber die Regel und ich sehe dich gar nicht, was du gerade machst. Das heißt, wir brauchen immer erstmal so ein Andocken, so ein Aha, ach, du spielst gerade ganz vertieft. Ah, sehe ich, okay, ich komme gleich nochmal. Dann weiß das Kind schon mal, ich habe es wahrgenommen und ernst genommen als Mensch, als Würde, als Mensch mit Würde. Als Mensch, der gesehen werden möchte, der Teil, der ernsthaft ernst genommener Teil der Gesellschaft ist und den ich sehe und nicht einfach sage, du hast dich nicht an die Regel gehalten. Das heißt, wenn ich das zeige, dass ich wahrgenommen habe, was gerade das Anliegen oder was gerade das Tun des Kindes ist, wenn ich das benenne, dann ist das sozusagen eine Grundlage dafür, dass das Kind kooperieren möchte. Und wenn ich jetzt wieder aus meiner Evaluation berichte, also die Evaluation für Beziehungsqualität, Interaktionsqualität, dann ist das tatsächlich einer der häufigsten Punkte, der sozusagen nicht vorhanden ist. Also wo die Feinfühligkeit wirklich leidet, ist, wenn Grenzen kommuniziert werden oder eben Regeln und diese Regeln ja benannt werden, dann werden sie vielleicht noch mit Ich-Botschaften benannt, dann werden sie vielleicht noch begründet. Aber dann wird vergessen, sozusagen immer noch mal die Sichtweise und das Jetzt, wo bin ich, beim Kind zu benennen. Also noch mal die Sichtweise des Kindes mit einzubeziehen und zu sagen, aha, mir ist jetzt wichtig, dass wir aufräumen. Also jetzt ist ja auch die Regel sozusagen, ne? Also ist ja jetzt gleich Mittagessen, das heißt, das machen wir ja immer so. Und ich sehe, du bist noch im Spiel. Okay, was machen wir denn jetzt? Und allein dieser Raum von, du hast jetzt was und ich habe jetzt was, erstmal in den Raum zu stellen, ohne sozusagen mit Nachdruck zu wollen, dass das Kind jetzt auf mich hört, weil das ist die Regel. So, weil da wird ein Kind dicht machen. Das wird nicht kooperieren, weil es eben genau das Gefühl hat, du siehst mich überhaupt gar nicht. Wieso soll ich dann dir folgen? Wieso soll ich kooperieren, wenn du gar nicht mit mir kooperierst? Ich hatte es gerade schon einmal gesagt, aber nochmal, ich möchte es nochmal als Extrapunkt aufführen. Kinder können auch nicht gut auf Regeln achten, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind. Wenn manche Bedürfnisse unerfüllt sind, dann ist sozusagen das System, der Organismus so im Stress, weil es damit beschäftigt ist, sich ein Bedürfnis zu erfüllen, dass es wahrscheinlich gerade nicht in der Lage ist, auf diese Regeln zu achten. Zum Beispiel, ich habe so einen dollen Hunger, ich kann überhaupt gar nicht abwarten. Also kann ich jetzt auch gerade nicht mehr abwarten, bis alle am Tisch sitzen. Ich beginne einfach zu essen, obwohl das anscheinend hier generell die Regel ist, dass wir auf alle warten, bis wir mit dem Essen beginnen. Wobei das auch eine Regel wäre, die ich überdenken würde, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Also das heißt, wenn ein Kind unerfüllte Bedürfnisse hat, dann ist das die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es dann Regeln übertritt, weil es gerade mit seiner Aufmerksamkeit, unbewusst natürlich, so sehr damit beschäftigt ist, sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und es gibt jetzt ein Bedürfnis, nämlich ein psychisches Bedürfnis der Selbstwerterhaltung. Da geht es ganz viel um Würde auch. Und das ist tatsächlich der nächste Punkt, den ich sehr wichtig finde. Kinder halten sich oft nicht an Regeln oder das, was uns Erwachsenen wichtig ist, wenn sie das Gefühl haben, ich wurde gekränkt, ich wurde verletzt, mein Selbstwert wurde verletzt, ich wurde in meiner Würde nicht geachtet. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, eine Fachkraft hat ein Kind zum Beispiel, weil sie es einfach nicht besser weiß, weil sie das nicht reflektiert hat, mit einem Stigma belegt. Das heißt, das Kind war langsamer im Umziehen und dann hat sie gesagt, ach, du bist aber ein Trödel, Hannes. Dann wäre das ja eine Form von Sprachgewalt und vielleicht wusste sie das nicht, sie hat darüber sich noch nie Gedanken gemacht. Das Kind fühlt sich aber in seiner Grenze verletzt. Es fühlt sich in seiner Würde verletzt. Das ist unfair. Wieso bezeichnest du mich als Trödel, Hannes? Das ist eine Schublade, in die du mich steckst und darüber ärgere ich mich und das finde ich nicht in Ordnung. Ne? Also du bist über eine Grenze von mir gegangen. Also das ist natürlich alles, was unbewusst beim Kind abläuft. Ne? So bewusst, wie ich das jetzt formuliere, wird es das nicht empfinden. Aber es ist so ein Ärger da und so ein Unwohlgefühl der Fachkraft gegenüber. Und dann, wenn dann die Fachkraft kommt und sagt, bitte jetzt aber umziehen, weil wir legen uns hin oder was auch immer. Also das heißt, sie möchte eine Regel einhalten und versucht, dieses Kind dazu zu bringen. Dann entsteht sowas von, nö. So ein Widerstand, so ein innerer Widerstand von, du hast vorhin meine Würde verletzt. Dir folge ich gar nicht. Ne? Also manche würden vielleicht sagen Trotz. Ne? Also so ein, nee, ich ärgere mich darüber. Du hast meine Grenze verletzt. Ich werde jetzt nicht tun, was du möchtest. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr häufig ist. Denn meine Beobachtung ist, dass immer, wenn Kinder sich gesehen und gehört fühlen, wenn sie Fachkräfte haben, die sehr feinfühlig sind, die sehr bei ihnen sind, die ihnen zuhören, die benennen, was ihr Anliegen ist, bevor sie sagen, was ihnen wichtig ist, die sehr kooperativ mit dem Kind unterwegs sind, die achtsam sind, dass da die Kinder viel eher bereit sind, zu kooperieren und mitzumachen und sich an die Regeln zu halten. Und dann muss sich auch gar nicht so um die Regeln, da muss gar nicht so drum gekämpft werden, weil die Regel nicht der Spielort sozusagen, der Austragungsort wird für ein, ich will meinen Selbstwert eigentlich wiederherstellen. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, und zwar immer dann, wenn Erwachsene etwas missverständlich kommunizieren. Also wenn Regeln eigentlich so besprochen werden oder so angesprochen werden in einem Satz, dass es einfach unklar ist. Das nenne ich ja in meinem Buch Wörter, Zauber statt Sprachgewalt auch die unklare Sprache. Wenn ich Dinge formuliere und es eigentlich nicht klar ist, was meine ich denn jetzt? Zum Beispiel, ich hatte letztens eine Szene, da wurde gesagt, da sind Kinder mit so einem großen Catcar gefahren und dieses Catcar ist ganz schön ja, groß und ist immer so an so einem Pfeiler lang geratscht. Und das ist jetzt vielleicht keine direkte Regel, die ausgesprochen war, aber vielleicht eine Grenze an der Stelle einer Fachkraft, die gesagt hatte, wenn ihr jetzt nicht vorsichtig fahrt, dann nehme ich euch das Catcar weg. Und das ist jetzt eine Regel, die sie vielleicht aufstellt oder eine Grenze eher, die sie kommuniziert. Aber es könnte ja auch eine allgemeine Regel sein. Fahrt mit dem Catcar vorsichtig, sonst müsst ihr es abgeben oder sowas. Dann ist das aber immer noch nicht klar, was heißt vorsichtig fahren. Und die Kinder hatten gar nicht die Möglichkeit, darauf zu reagieren und das richtig zu machen, weil Kinder wollen ja kooperieren, die wollen mitmachen, die wollen das richtig machen, die wollen sich auch an die Regeln der Gesellschaft halten. Und das ist eine Menschenbildfrage. Das ist die Frage, wie sehe ich Menschen? Sehe ich Menschen als Menschen, die mitmachen wollen, grundlegend? Oder denke ich eigentlich, wir wollen alle nur gegen die Regeln uns auflehnen und kämpfen und so? Na, das ist auch eine Menschenbildfrage. Wenn ich aber davon ausgehe, Kinder wollen das eigentlich richtig machen, die wollen mitmachen und die wollen sich auch an die Regel halten, dann können die das aber nur, wenn die Erwartung, also die Regel klar kommuniziert ist, ne? Oder in dem Fall jetzt die Grenze, dass dann die Fachkraft statt zu sagen, wenn ihr nicht vorsichtig fahrt, nehme ich euch das Fahrzeug weg und dann nimmt sie es auch noch weg nachher, weil sie konsequent ist. Die Kinder hatten aber gar keine Chance, das zu beantworten, weil sie gar nicht wussten, was müssen sie genau machen. Und da ist es wichtig, diese Regeln so konkret wie möglich zu benennen. Ihr fahrt immer in einem Abstand zu diesem Pfeiler um die Kurve, damit dieser Pfeiler heile bleibt. Und dann zeige ich am besten noch mit den Händen den Abstand. So ein großer Abstand, da fahrt ihr darum, weil uns so wichtig ist, dass hier dieser Pfeiler heile bleibt. Und das ist natürlich auch was, das kennen wir alle, das halten noch die meisten ein, dass es so wichtig ist, dass die Kinder den Sinn verstehen, dass die Kinder den Sinn einer Regel verstehen. Wenn es eine Regel gibt, wo sie so denken, so, hä, warum? Dann können sie diese Regel auch meistens weniger gut einhalten. Also das heißt, es ist immer wichtig, eine Regel zu begründen und zu sagen, also zu erklären, warum es diese Regel gibt. Und die Kinder halten diese Regel meistens dann ein, wenn sie sie als sinnhaft nachempfinden können. Und sobald sie das Gefühl haben, naja, das ist so ganz logisch, finde ich das jetzt nicht, dann ist das meistens der Moment, wo sowas kommt, wie manche sagen würden, sie testen die Regel aus, weil sie nicht so ganz begreifen, ich habe den Sinn noch nicht verstanden. Also ich habe das noch nicht kapiert irgendwie. Zum Beispiel, sagen wir mal, die Regel ist, im Herbst Die Kinder müssen alle die Matschhose anziehen. Und ein Kind denkt sich so, warum eigentlich? Und dann erklärt eine Fachkraft vielleicht, ja, damit irgendwie ihr nicht nass werdet und so, wenn ihr dann rutscht. Und dann denkt sich ein Kind vielleicht so, aber ich rutsch doch eigentlich gar nie. So, und also ich werde doch eigentlich gar nicht nass, ne? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und dann rebelliere ich vielleicht dagegen, ne? Also das heißt immer, wenn ich einen Sinn noch verstehen möchte, wenn ich den noch nicht verstanden habe und wenn, genau, ich nach dem Sinn fragen möchte sozusagen. Was für Kinder auch sehr, sehr schwierig ist, Regeln einzuhalten, ist, wenn wir nur sagen, was sie nicht machen sollen. Das ist so ziemlich gängig, dass wir sagen, nicht hauen oder sowas oder nichts wegnehmen oder, ne, also so Regeln, die so aufgemalt sind, die sind oft so mit so durchgestrichen, ne? Was soll ich nicht machen? So, und das wissen wir ja aus der Neurowissenschaft, dass die Kinder oder Menschen allgemein, aber Kinder besonders, so Verneinungen ganz schwer verarbeiten können, weil der Fokus sich dann immer auf diesem, ne, wenn da so ein Bild ist von Hauen und dann ist dieses Hauen durchgestrichen, dann ist das Bild von Hauen trotzdem noch da. Also da ist Hauen. Also das ist das, woran ich mich orientiere sozusagen. Und es ist so wichtig, dass wir den Kindern nicht sagen, was sie nicht machen sollen, sondern ihnen Werkzeuge an die Hand geben, was sie tun können. Also was, woran soll ich mich denn halten? Und das ist natürlich gar nicht so einfach. Und deswegen gehen ja auch viel mehr Kitas immer mehr dazu über, zu sagen, wir haben gar keine Regeln mehr, sondern wir haben Orientierungsleitlinien. Also so etwas wie, manche würden auch sagen Regelungen oder ja, oder so, ja, so Leitlinien, dass wir dann eher sagen, hey, im Grunde brauchen wir gar keine Regeln mehr. Also so dieses, was machen wir alles nicht, sondern eher Werte. Und an denen können wir alles orientieren. Zum Beispiel, wir wollen die Grenzen aller achten. Und dann ist das etwas Konstruktives, etwas, was positiv in die Zukunft gerichtet ist und nicht nur, was wir nicht machen. Und dann sagen wir mal, ja, ein Kind haut ein anderes und dann würde man sich an der Leitlinie orientieren und sagen, hey, wir wollen doch auf die Grenzen aller achten. Das ist viel konstruktiver als so dieses, was alles nicht. Und natürlich ist es auch so, wenn wir so eine Regel formulieren, dann aktivieren wir die Kinder ja auch erst. Dann kommen die vielleicht auch erst auf diese Idee überhaupt, ne? Also ich war einmal in einer Einrichtung, da gab es so eine Regel, da war so eine unglaublich tolle Hochebene, also die war wirklich hoch. Und dann gab es die Regel, man darf nichts runterschmeißen. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, wie schwer ist das bitte, diese tolle Hochebene. Und wer da steht auch noch, ich soll nichts runterschmeißen. Wie sehr hätte mich das sogar als erwachsene Person animiert, da einfach mal was runterzuschmeißen? Na, und das ist auch etwas, wenn, also Kinder können sich auch nicht an Regeln halten, wenn der Erkundungsdrang, das wäre auch ein Bedürfnis, ne? Also wenn ich unbedingt etwas lernen möchte, ich möchte unbedingt etwas ausprobieren und dann ist mir die Regel, ganz ehrlich, Schnurzpiepe egal, weil mein Drang, dieses lernen zu wollen, das auszuprobieren, das forschen zu wollen, viel größer ist. Zum Beispiel eben, und das habe ich da erlebt auch, dass ich dann halt doch da was runterschmeiße, weil ich muss das erstmal sehen, wie das da runterfliegt. Sonst kann ich mich auch nicht an diese Regel halten. Ich muss das einmal ausprobieren. Und genau, und dann kann ich mich eben entscheiden und kann sagen, entweder ich bin jetzt streng und sage, aber wir haben doch diese Regel aufgestellt und du hältst dich nicht daran und jetzt hol sofort das wieder hoch und ne, so. Oder ich gehe in dieses verständnisvolle Menschenbild von, hey, die Kinder, die wollen was lernen, die wollen mich nicht austesten, sondern die sind so in ihrem Spiel, in ihrem Lerndrang, in ihrem Forschergeist, dass ich dann sage, okay, wisst ihr, oh, ich verstehe das total, das animiert so darunter zu werfen, wir sperren das jetzt mal alles hier unten ab, jetzt darf jeder einfach mal hier runterwerfen, jetzt lassen wir auch noch verschiedene Dinge, ne? Also dann gleich, ich kann ja gleich ein Lernprojekt daraus machen, dann lassen wir jetzt alle mal da was runterfliegen und dann mal eine Feder runterfliegen und dann mal ein Kissen runterfliegen und unten ist abgesperrt, dass keiner was abkriegt oder sonstiges, ne? Dann nutze ich das gleich als Lernchance und bin nicht so verbissen auf dieses, Jetzt halte aber die Regel ein, die steht hier unten. Und wenn du dich nicht daran hältst, dann folgt eine Konsequenz. Und wir müssen konsequent bleiben, weil sonst hören die Kinder ja gar nicht mehr.
Nein, sie wollen einfach nur lernen. Sie wollen einfach nur ausprobieren. Und sie werden sich an Regeln halten können, wenn sie auch geübt haben. Und das ist vielleicht noch ein Punkt. Bedürfnisse aufzuschieben, wenn sie Impulskontrolle mehr haben, wenn sie das ein paar Mal ausprobiert haben, wie das da runterfliegt, dann ist ja auch das Interesse weg. Und dann werden sie sich auch daran halten können. Dann wissen sie, wie das funktioniert mit dieser physikalischen Gesetzmäßigkeit. Und dann müssen sie es auch nicht nochmal probieren. Daraus wird ein Schuh. Ja, und jetzt noch ein Punkt. Am ehesten können Kinder sich natürlich auch an Regeln halten, wenn es nicht die Regeln der Erwachsenen sind, sondern die Regeln der Kinder, indem Regeln gemeinsam aufgestellt werden. Natürlich ist das in der Krippe etwas schwer. Da sind die Kinder auch noch viel mehr auf Führung angewiesen. Aber eine Regel ist immer nur sinnvoll, wenn sie zum Wohle aller dient. Wenn sie dem Wohle aller dient, wenn es eine Orientierung bietet, wo wir alle sagen, hey, das tut uns gut, das trägt zu einem friedlichen Miteinander bei. Wenn eine Regel aber immer wieder hinterfragt wird und ständig übertreten wird, dann sollten wir nicht sagen, das Kind kann sich nicht an Regeln halten, sondern eher, was stimmt mit dieser Regel nicht? Das ist anscheinend keine Regel, die hier zu unserem Gemeinwohl beiträgt. Ich finde, genau, manche sagen ja, wir brauchen gar keine Regeln. Zum Beispiel in der BOP sagen wir ja auch eher, es geht um persönliche Grenzen, die wir dann authentisch kommunizieren. Und ich finde, eine Regel ist immer nur dann sinnvoll, wenn es sozusagen die Bedürfnisse aller abbildet. Dass es allen damit gut geht. Ne? Dass zum Beispiel im Ruheraum es eher ruhig sein soll. Ne? Dass es auch die Möglichkeit gibt, sich das Bedürfnis nach Ruhe zu erfüllen, zum Beispiel. Also das heißt, Regeln müssen auch etwas sein, was quasi abbildet, damit es allen gut geht und etwas, was gemeinsam entwickelt wird. Kinder können sich viel besser an Regeln halten, wenn sie wissen, hey, die Regel habe ich mit aufgestellt. Ne? Und das können dann manchmal vielleicht auch Regeln sein plötzlich, die wir als Erwachsene gar nicht wichtig empfinden. Ich erinnere mich immer an einen Film über Freinet, Freinet-Pädagogik, da ging es um eine Kindergruppe, die hat eine Regel aufgestellt, dass man die Türen beim Klo nicht abschließen darf oder sowas, weil da ein Kind plötzlich einmal Panik bekommen hat und irgendwie, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sind Regeln aufgestellt worden, die hätten die Erwachsenen nie sich ausdenken können. Aber die sind dann den Kindern wichtig. So, das heißt, gemeinsame Regeln zu entwickeln, das kann so viel verändern, weil es einfach dann auch die Regeln der Kinder sind und nicht nur der Erwachsenen und dann schon ja von vornherein wie so eine Art Machtsystem eigentlich da ist. Und an der Stelle mag ich noch mal einen kleinen Hinweis geben zum Thema Kita-Verfassung. Das finde ich total hilfreich beim Thema Regeln. Es gibt ja Kitas, die haben eine Kita-Verfassung. Ne? Also wir sprechen ja auch oft davon, Kitas sind eine kleine Gesellschaft in der großen Gesellschaft, in der wir eigentlich das Zusammenleben üben können und demokratische Werte üben können. Und so kann auch eine Kita-Verfassung hilfreich sein. Und dann stehen da eben auch in solchen Paragraphen sowas drin, wie Regeln erstellt werden. Und da könnte sowas drin stehen, wie die Kinder haben das Recht, über die Regeln des Zusammenlebens in der Kita sowie über den jeweiligen Umgang mit Regelverletzungen mitzuentscheiden. Also das heißt, dass sie mitentscheiden können, wie Regeln benannt werden und was dann passiert, wenn die nicht eingehalten werden. Dass es eben nicht nur etwas ist, was von den Erwachsenen bestimmt werden darf. Und wenngleich wir jetzt diesen Vergleich herziehen zwischen der großen Gesellschaft und der kleinen, und das ist so, finde ich, also wir können wirklich die Kita als kleinen Lernort bezeichnen, für demokratische Werte, für ein Miteinander auf Augenhöhe, wie wir Konflikte klären können, alles das, was ja auch im Großen wichtig ist nachher. Es gibt nur einen Vergleich, der oft hergezogen wird, der hinkt. Und zwar, wenn wir sagen, naja, Kinder brauchen ja Regeln, die müssen Regeln lernen, weil im Großen miteinander, also Gesetze und so weiter, gibt es ja auch. Und
Wenn wir eben Gesetze nicht einhalten, wenn wir zu schnell fahren, ne, das ist häufig der Vergleich, oder wenn Ampeln da sind, dann müssen wir ja auch anhalten, sonst werden wir bestraft. Das heißt, das zeigt doch das große Reglement, wie die Welt funktioniert. Also müssen die Kinder auch das lernen. Und dieser Vergleich, der hinkt sehr, weil es da nicht um Zwischenmenschliches geht. Da geht es nicht um ein, ich bin in Beziehung mit dir und wir handeln jetzt etwas aus, damit es uns gut geht, sondern das ist ein großes Reglement, damit irgendwie da draußen die Gesellschaft funktioniert. Das hat aber nichts mit Zwischenmenschlichkeit zu tun, sondern da steht halt eine Ampel. Und wenn ich da drüber fahre, dann kriege ich halt einen Brief. Ja? Aber das tangiert mich vielleicht nicht, weil das ist nicht auf Beziehungsebene. Und hinzu kommt, dass Kinder von uns abhängig sind, dass sie in der Beziehung, in der emotionalen Sicherheit, dass sie emotionale Sicherheit brauchen und diese und so Strafen und Drohungen aus dieser emotionalen Sicherheit katapultieren. Ne? Ich werde unsicher, bin ich hier noch sicher? Und das ist eine ganz andere Ebene. Also das finde ich wirklich wichtig, dass das kein Vergleich sein darf, warum es Regeln braucht oder sowas. Ne? Sondern in zwischenmenschlichen Beziehungen, da geht es um persönliche Grenzen. Also was will ich, was will ich nicht, was willst du nicht? Und da, dass wir darauf achten lernen. Ne? Und natürlich können wir Leitlinien entwickeln, dass wir sagen, ja, wir möchten, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir die Grenzen aller achten, dass Gebautes, zum Beispiel, ich weiß auch, dass eine Kita das benannt hatte, als dass wenn Kinder etwas gebaut haben oder etwas entworfen haben, dass damit respektvoll umgegangen wird oder sowas, ne? Dass das geachtet wird. Also im Grunde kann ich sagen, ein achtsames Miteinander, ein friedvolles Miteinander, und das müssen wir natürlich den Kindern erklären. Das reicht letztlich aus, um eine Wertegrundlage zu haben, ein achtsames Miteinander zu schaffen, ohne ständig zu sagen, nicht das, nein, das ist die Regel, du darfst das nicht. Ne? Sondern eher konstruktiv nach vorne zu schauen, was wollen wir eigentlich, welche Werte. Und jetzt kommen wir auch an einen Streitpunkt, der mir nochmal wichtig ist, und zwar in der Bubble der bedürfnisorientierten Pädagogik, auch zum Beispiel letztens in der Ausbildung, BOP-Fachkraftausbildung, da kommt es immer wieder aufs Tableau, dass sozusagen Regeln in ihren Kitas existieren seit Jahren und ich als Fachkraft merke, hey, wenn ich mich jetzt hier so reflektiere, vielleicht schon davor, aber vielleicht auch erst mit der BOP, dann merke ich, das ist eine Regel, die entspricht gar nicht meiner Grenze. So, das heißt, ich komme dann in ein echtes Straucheln, weil ich merke, ich muss hier eine Regel einhalten, die irgendwie schon immer so war, obwohl das gar nicht meine Regel wäre. Also ich finde die Regel vielleicht sogar noch sinnlos. Oder nicht nachvollziehbar. Also selbst ich als Fachkraft nicht nachvollziehbar. Wie sollen es dann erst die Kinder nachvollziehbar finden? Und dass ich dann mit mir selber ins Straucheln komme und in so ein inneres Dilemma. Und dann die Kinder natürlich auch merken, wenn sie mich nach dieser Regel fragen, wenn ich darauf reagieren muss, dass ich das nicht authentisch mache. Dass ich da gar nicht dahinter stehe. Das merken die sofort. Die merken sofort, ich stehe nicht hinter dieser Regel. Und dann finde ich es total wichtig, dass wir das spüren und sagen, ja, hier stimmt was nicht. Ich sage den Kindern jetzt womöglich noch, ja, diese Regel gibt's hier. Ich finde die aber selber total den Quatsch. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, also ich muss die jetzt hier mit einhalten. Aber irgendwie stehe ich da selber gar nicht so dahinter. Und dann das mit ins Team zu nehmen. Und ja, ich möchte hier einen Appell rausrufen, Regeln zu hinterfragen. Regeln hinterfragen. Welche Regeln gibt es eigentlich? Warum eigentlich? Und mal wirklich alle aufzuschreiben und zu überlegen, warum gibt es diese Regel? Und vor allem, wie steht jeder individuell dazu? Und bildet diese Regel die Grenze der jeweiligen Personen ab? Oder vielleicht nur von ein paar Personen? Warum ein Kind nicht auf diesen Baum klettern darf. Weil ich als Person vielleicht gar nicht ängstlich bin und denke, hä, wieso, das ist so ein attraktiver Baum, da müssen die doch hochklettern dürfen. Und wenn dann die Regel aufgestellt wurde, die dürfen da nicht hochklettern, kann ich das nicht authentisch einhalten. Weil ich mir denke, warum? Das ist wichtig, dass wir uns das, dass wir das spüren und sagen, das ist gar nicht meine Regel. Und lieber den Kindern das authentisch so kommunizieren. Ich sage dann auch manchmal sowas wie, oh, ich finde die Regel jetzt ehrlich gesagt auch Quatsch, aber die müssen wir jetzt halt trotzdem einhalten, ne, weil das wurde jetzt so aufgestellt. Aber ich frage mal im Team nach, ob, also warum das eigentlich nochmal so war, und dann können wir da ja nochmal drüber sprechen. Ne? Also das heißt, eine Kultur des Regelhinterfragens auch zu etablieren. Warum gibt es eigentlich Regeln? Für wen sind die eigentlich sinnvoll? Für mich, für die Erwachsenen oder auch für die Kinder, für alle? Also bilden diese Regeln die Bedürfnisse aller Beteiligten ab oder nur von Personen, die die vor unzähligen Jahren aufgestellt haben, die noch nicht mal mehr in der Einrichtung sind. Das heißt, da wirklich Regeln hinterfragen und lieber zu Regelungen zu kommen, zu persönlich kommunizierten Grenzen und da auch auszuhalten, dass diese persönlichen Grenzen auch unterschiedlich sein können. Indem ich eben sage, ja, wenn ich jetzt hier bin, dann darfst du echt so hochklettern, wie du magst. Wenn aber die Luna da ist, die andere Fachkraft, ich weiß, dass die ein bisschen ängstlicher ist. Die hält da nicht so viel aus. Also, dass das auch unterschiedlich sein darf und das auch im Team zum Gespräch machen. Ja, ich glaube, das war so alles erstmal, was mir so auf der Seele lag zum Thema Regeln. Das, wie gesagt, habe ich einige Zeit schwanger getragen. Das war wirklich etwas, was ich ja lange mit euch teilen wollte. Und eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar manchmal, also wir denken ja häufig, dass Regeln unser Zusammenleben erleichtern. Ich habe aber wirklich oft genug erlebt, dass Regeln genau dazu führen, dass es schwieriger wird. Ich habe ein Beispiel, das ich hier noch teilen möchte. Und zwar, da gab es die Regel, dass wenn nur eine Fachkraft draußen im Garten ist oder im hinteren Bereich des Gartens, der war relativ groß, dann dürfen keine Fahrzeuge rausgeholt werden oder irgendwie nur wenige oder sowas. Und dann sind wir eben draußen gewesen und dann war da nur diese eine Fachkraft und die hat dann nur 3 Fahrzeuge rausgegeben, weil das irgendwie die Regel war, weil es müssen so und so viele Fachkräfte da sein, bevor halt mehrere Fahrzeuge rausgegeben werden dürfen. Und es waren aber super viele Kinder da, die Fahrzeuge fahren wollten. Und dann hat das dazu geführt, dass ständig Konflikte entstanden sind unter den Kindern. Immer dieses, ich will jetzt aber, nein, du bist jetzt schon so lange. Und dann läuft das eine Kind dem anderen in das Fahrzeug rein und dann haut das eine Kind das andere, weil es will jetzt auch mal das Fahrzeug haben. Das heißt, letztlich hat es dazu geführt, dass das alles viel, viel schwieriger wurde. Und ich mir so dachte, so, hol doch einfach alle Fahrzeuge raus. Ne? Also es gibt ja auch diesen Satz und ich finde, da ist so viel Wahres dran. Es gibt keine Regel, ohne auch Ausnahmen zu machen. Und die Ausnahmen sind manchmal so wichtig. In dem Fall wäre es eine wahnsinnige Erleichterung gewesen. Ich dachte die ganze Zeit, mach doch einfach das Tor auf und hol alle Fahrzeuge raus. Lass doch die Kinder einfach Fahrzeuge fahren. Dann wären das, was eigentlich den Stress verursacht hat, weil sie ständig Konflikte begleiten musste, das sie total überfordert hatte in dem Moment, wäre dann gegessen gewesen. So, also manchmal verstehe ich es einfach nicht. Ich kann es dann manchmal nicht nachvollziehen. Ne? Nur so die Regel um der Regel willen, da bin ich dann ehrlich gesagt raus. Genau, das war meine Folge zum Thema Regeln. Ich freue mich wie immer, wenn ihr die Folge teilt, einfach an Personen, die diese Folge interessieren könnte, und wenn ihr Sterne verteilt und Bewertungen verteilt und Kommentare setzt, damit dieser Podcast gehört wird und weitergegeben wird und einfach diesen Podcast viele Menschen hören können. Ich mag noch einmal kurz sagen, es gibt jetzt eben das neue Buch Haltung zeigen für demokratische Werte, jetzt im Klett-Kita-Verlag erschienen, nicht mehr im Herder-Verlag. Da gab es ja dieses Aussteigen beim Herder Verlag, weil ich damit nicht mehr konform gehen kann mit den Publikationen, die dort entstehen, die zum Teil diskriminierend sind. Deswegen jetzt beim Klett-Kita Verlag Haltung zeigen für demokratische Werte. Da gibt es dann ja auch den Podcast mit Inke Hummel dazu. Und genau, ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr immer noch dabei seid nach so vielen Jahren und diesen Podcast hört. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit mir, könnt ihr das über die Webseite machen, lea.wedewart.de, und über meine Mailadresse kontakt@bedürfnisorientierte-pädagogik.de mit UE und AE. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, habt schöne Ferien. Auf bald. Tschüss.
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.